Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem psychische sowie physische, einschließlich sexueller Gewalt und Mord. Im Jahre 1988 trieb im Londoner East End ein Serienmörder sein Unwesen und ermordete insgesamt 5 Sexarbeiterinnen. Obwohl seine Identität bis heute nicht eindeutig geklärt werden konnte, so verschaffte ihm die Brutalität, mit welcher er des Nachts seine Opfer auf offener Straße ermordete und ihre Leichen anschließend in obszönen Posen zur Schau stellte, einen einprägsamen Spitznamen, der auch den meisten von euch geläufig sein dürfte: Jack the Ripper. Als beinahe 100 Jahre später erneut eine Frauenleiche nach der nächsten, aufs Übelste zugerichtet, in den Gossen Englands aufgefunden wurde, glaubte schon bald so manch einer an die Reinkarnation des berüchtigten Serienmörders. Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge Tod und Sünde. Der heutige Fall ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Beispielsweise wird deutlich, wie fatal es sein kann, wenn Strafverfolgungsbehörden unter dem Druck der Öffentlichkeit oder gar aus reiner Verzweiflung stur einer einzigen Theorie folgen und somit blind werden für das eigentlich Offensichtliche. So wurde Serienmörder Peter William Sutcliffe im Laufe der Ermittlungen nicht nur stolze 9-mal verhört, ohne dass man ihm auf die Schliche kam, er versuchte nach seiner Verhaftung 1981 zudem, ein Schlupfloch im Justizapparat auszunutzen und so seiner gerechten Strafe zu entgehen. Doch in dieser Folge beschäftigen wir uns zunächst mit Sutcliffes Jugend, wie er aufwuchs und schließlich damit begann, wahllos junge Frauen auf offener Straße brutal zu überfallen, was schließlich in seinem ersten Mord gipfelte. Sollten dich Bilder und Zusatzinfos zu den Fällen interessieren, welche ich in diesem Podcast vorstelle, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Klick dafür einfach auf den Link in den Shownotes oder such direkt in der App nach tus.podcast. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du Tod und Sünde weiterempfiehlst oder auf deiner Lieblingsplattform bewertest, sollte dir der Inhalt gefallen. Vielen lieben Dank. Eins noch. Wie auch in anderen Folgen spiegelt meine Ausdrucksweise nicht zwangsläufig meine persönliche Meinung wider. Wenn ich beispielsweise von dreckigen Prostituierten rede, dann mache ich das in der Regel mit einem zynischen Unterton und hoffe, dass jedem dabei klar ist, dass es sich hierbei um die Sichtweise des Protagonisten, meistens die des Mörders, handelt. Kathleen Sutcliffe litt unter ihrem Ehemann. Nach der Heirat hatte dieser nicht nur das Trinken angefangen, es kam auch immer häufiger vor, dass er seine Hand ihr gegenüber erhob und das unabhängig von ihrer körperlichen oder mentalen Verfassung. Selbst während der Schwangerschaft rastete John regelmäßig aus und ließ seinen Zorn an der total verängstigten Kathleen aus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sowohl der Stress als auch die Gewalt an ihr ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Sohn Peter William am 2. Juni 1946 im englischen Bingley als Frühchen zur Welt kam. Der Knirps wog bei seiner Geburt lediglich 2,5 Kilo, musste 2 Wochen auf der Intensivstation bleiben und sollte die meiste Zeit seiner Kindheit brauchen, um diese Unterentwicklungen zu überwinden. In der Schule wurde er aufgrund seiner Körpergröße gehänselt, sowohl seine 5 Geschwister, als auch die anderen Kinder schlossen ihn entweder aus oder der kleine Peter war so sehr von ihnen eingeschüchtert, dass er sich gleich freiwillig an den Spielfeldrand stellte und sich mit Zuschauen begnügte. Trost fand der Junge, wenn überhaupt, bei seiner Mutter, schließlich wurde auch sie regelmäßig klein gemacht und erniedrigt. Die Tatsache, dass sein Sohn sich auf die Seite der Mutter schlug, ließ John letztendlich auf beide herabblicken. In seinen Augen war Sohn Peter komplett verweichlicht, nicht in der Lage, seinen Mann zu stehen und sich auf dem Schulhof zu behaupten. Stattdessen hatte sich der 11-Jährige erst kürzlich 1 Woche lang auf dem Dachboden versteckt und die Schule geschwänzt, was eigentlich so gar nicht seine Art war. Zweifellos zog der Teenager sich mehr und mehr zurück, in der Hoffnung, dem Spott der anderen Kinder und dem Zorn und der Enttäuschung seines Vaters zu entkommen. Mit 15 verließ der verschlossene Einzelgänger die Schule, um die Familie mit kleinen Jobs finanziell zu unterstützen. Doch zum weiteren Unmut seines Vaters hatte Peter auch hierbei anfängliche Schwierigkeiten. Mal hatte sein Chef ihn beim Stehlen erwischt, ein anderes Mal bescherte ihm wiederholte Unpünktlichkeit die fristlose Kündigung. Doch letztendlich erbarmte sich einer seiner ehemaligen Arbeitgeber und entschied, dem introvertierten Teenager noch eine letzte Chance zu geben. Und so begann Peter William Sutcliffe im Juni 1965 bereits zum zweiten Mal auf dem örtlichen Friedhof in Bingley im Norden Englands als Totengräber zu arbeiten. Die Arbeit hatte ihm immer gut gefallen, war er hier in der Regel sein eigener Herr und musste sich nicht weiter von anderen schikanieren lassen. Die Menschen, mit denen er nun hauptsächlich zu tun hatte, lästerten nicht. Sie sprachen ja nicht einmal. Freunde hatte Peter nicht. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit Kraftsport und Motorrädern, in der Hoffnung, diese Hobbys würden ihm endlich Anerkennung und Respekt verschaffen, sowohl von Vater John als auch seinen Arbeitskollegen. Abgesehen davon, dass er streng katholisch erzogen worden war, hatten ihn Mädchen ohnehin nie wirklich interessiert. Peter war stets zu schüchtern gewesen, um mit ihnen in Kontakt zu treten, rechnete er doch stets mit Ablehnung. Dies änderte sich erst im Jahre 1967, als er die 16-jährige Sonja kennenlernte. Peter selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits 21, doch die beiden verstanden sich von Anfang an super und wurden schließlich ein Paar. Das hübsche Mädchen mit den schwarzen Haaren gab dem jungen Mann neues Selbstvertrauen und die ersten Monate gingen sie regelmäßig aus. Häufig sahen sie sich jedoch nicht, denn Sonja ging noch zur Schule und Peter verbrachte die meisten Nachmittage und Abende auf der Arbeit, sodass sich gemeinsame Aktivitäten meist aufs Wochenende beschränkten. Die Tatsache, dass er nicht wusste, was seine Sonja unter der Woche so trieb, ließ Eifersucht und Zweifel an ihrer Treue in Peter keimen. Dieses Misstrauen wurde eines Tages zusätzlich befeuert, als Peters Bruder, welcher zufällig dieselbe Schule besuchte, diesem berichtete, dass er Sonja auf dem Campus mit einem italienischen Eismann flirten gesehen habe. Die nächsten Wochen und Monate litt die Beziehung der beiden unter Peters zunehmender Paranoia. Während er sich wochentags den Kopf zerbrach, was seine Freundin wohl gerade so anstellte und mit wem, so versuchte er am Wochenende genau dies herauszufinden. Stundenlang löcherte er Sonja mit Fragen, bis diese schließlich nachgab und tatsächlich eine Affäre gestand. Durch diesen Umstand in Enttäuschung und Wut verfallen, verhärtete sich Peters Blick auf das weibliche Geschlecht grundlegend und er entschied noch am selben Abend, seinem Ärger Luft zu machen. Er würde sich an Sonja rächen, indem er es ihr gleich täte, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So stand es schließlich bereits in der Bibel. Fest entschlossen, diese Nacht mit einer fremden Frau schlafen zu wollen, steuerte der 22-Jährige ohne Umwege das Rotlichtviertel Bradfords an, wo er sich durchaus gut auskannte. Wie auch sein Vater John war Peter dem Alkohol nicht abgeneigt und verbrachte regelmäßig die ein oder andere Stunde am Tresen einer der zahlreichen Kneipen. Für gewöhnlich hatte er dabei Gesellschaft von seinem Kumpel Trevor, doch heute Abend ging es nicht ums Trinken, es ging um Sex, um Rache. Der übliche Preis für sexuelle Dienstleistungen betrug zur damaligen Zeit 5 Pfund, das wären heute in etwa 80 Euro. Die wirtschaftliche Lage Englands war mehr als angespannt, auf dem Strich herrschte große Konkurrenz, sodass Peter nicht lange warten musste, bis ihm die erste Sexarbeiterin auffiel. Er sprach sie an, die beiden einigten sich schnell auf die gängigen 5 Pfund und gemeinsam stiegen sie in Peters Wagen, mit welchem sie zur Wohnung der Dame fuhren, um dem Geschäft nachzugehen. Dort angekommen fühlte Peter sich direkt in seinen Vorurteilen bestätigt. Es war unaufgeräumt und siffig, genau so, wie er sich die Bude einer dreckigen Prostituierten vorgestellt hatte. Angeekelt stand er nun dort und sah dabei zu, wie sich seine Geschäftspartnerin vor ihm auszog. Zudem meldete sich nun sein Gewissen, auf keinen Fall würde er mit dieser Frau schlafen. Fieberhaft suchte Peter nach einem Weg, der Situation zu entkommen, doch einfach gehen wollte er auch nicht. Schließlich ließ er verlauten, dass er lediglich einen 10-Pfund-Schein im Portemonnaie habe und ihr Deal somit wohl geplatzt sei. Sie versicherte ihm jedoch, dass sie ihm die 5-Pfund-Differenz auszahlen würde, sobald er sie wieder zurück in die Stadt gefahren habe. Laut eigenen Angaben habe Sutcliffe hartnäckig versucht, einen Rückzieher zu machen, doch es fehlte ihm an Selbstvertrauen, die Aktion eigenhändig abzubrechen. Letztendlich war es ihm jedoch nicht möglich, eine Erektion zu bekommen, sodass sie am Ende doch unverrichteter Dinge zurück nach Bradford fuhren. Doch anstatt Peter, wie ausgemacht, dort die übrigen 5 Pfund zu geben, verschwand seine Geschäftspartnerin in einer dunklen Gasse und zwei kräftige Kerle machten dem betrogenen Freier mit unmissverständlichen Gesten klar, dass er froh sein könne, wenn er an diesem Abend lediglich 10 Pfund verlieren würde. Gedemütigt und wütend raste Peter nach Hause, sein Plan war nach hinten losgegangen. Anstatt sich bei Sonja für ihre Affäre zu rächen, war er direkt ein zweites Mal von einer Frau hintergangen worden. Doch anstatt seiner Freundin gegenüber gewalttätig zu werden, wie es Vater John sicherlich getan hätte, gelang es den beiden, ihre Differenzen verbal aus der Welt zu räumen. Sie sprachen sich aus, Peter konnte Sonja den Seitensprung verzeihen und auch sie entschied sich letztendlich gegen ihre Affäre und für den introvertierten kleinen Mann aus Bingley. Dies wäre womöglich anders gewesen, hätte sie gewusst, dass ihr Freund auf der Arbeit noch immer stahl. Regelmäßig stieg der Totengräber, nachdem die Beerdigungszeremonie beendet war, in das noch offene Grab hinab, um die Verstorbenen um Ringe und anderen Schmuck zu erleichtern und machte hier auch keinen großen Hehl draus. Er prahlte sogar vor Arbeitskollegen mit seiner Beute, welche jedoch außer Stirnrunzeln und Kopfschütteln nicht weiter auf diese Abartigkeit reagierten. Dem Alkohol nicht abgeneigt, zog Peter Sutcliffe eines Abends mit seinem Kumpel Trevor durch die Kneipen des Rotlichtviertels in Bradford. Mit zunehmendem Pegel wurde Peter aggressiver, zog über die Frauen her, welche sich aus finanzieller Not heraus prostituieren mussten und in den heruntergekommenen Spelunken Nordenglands nach Kundschaft suchten. Doch schließlich erblickte er ein nur allzu vertrautes Gesicht. Einige Meter entfernt saß eben jene junge Frau, welche Peter erst wenige Wochen zuvor, mit der Aussicht auf Sex, in ihre Wohnung begleitet und welche ihn stattdessen betrogen hatte. Der alkoholisierte und noch immer gekränkte Mann stürzte sein Bier hinunter und wankte zu ihr herüber. Er nahm all seinen Mut zusammen und konfrontierte die Sexarbeiterin mitten im Pub vor all den anderen Gästen. Peter hatte wohl tatsächlich erwartet, dass sie ihm die 5 Pfund auszahlen würde, welche sie ihm noch immer schuldete. Doch stattdessen begann sie bloß laut zu lachen und berichtete lautstark von den Erektionsproblemen, welche das Geschäft damals schließlich hatten platzen lassen. Die Menge gröhlte. Wutschnaubend und bloßgestellt stürzte der 1,73 Meter kleine Mann gemeinsam mit seinem überraschten Freund aus der Kneipe hinaus in die kalte Nacht. Zu Hause angekommen stürmte er in den Werkzeugschuppen und griff sich schließlich etwas, was seinem Gegenüber zukünftig mehr Respekt einflößen sollte, als er es mit seiner geringen Körpergröße und noch kleinerem Selbstwertgefühl vermochte. Nur wenige Abende später waren die beiden mal wieder in Trevors Minivan auf den Straßen Bradfords unterwegs, als Peter im Schein einer Straßenlaterne etwas gesehen zu haben glaubte. Er wies seinen Kumpel an, den Wagen zu stoppen und kurz zu warten. Hastig hechtete er aus dem Fahrzeug, schlug die Tür zu und verschwand schließlich in einer dunklen Gasse. Als er sich außer Sichtweite befand, öffnete Peter seinen Mantel und griff verstohlen in die Innentasche. Nur wenige Meter vor ihm ging eine Frau, sie hatte ihm den Rücken zugedreht und obwohl er sie aus dem fahrenden Auto nur kurz hatte sehen können, war Peter sich sicher. Dies musste das Miststück sein, welches ihn wiederholt betrogen und gedemütigt hatte. Ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf genügte und die Frau sank blutend auf das nasse Kopfsteinpflaster. Zufrieden ließ Peter den Hammer wieder in seiner Manteltasche verschwinden und trat umgehend die Flucht an. Er hastete zurück zum Wagen und befahl Trevor, unverzüglich loszufahren. Auf die Frage, warum er plötzlich so gehetzt wirkte, antwortete Peter, dass er eine Rechnung zu begleichen hatte. Er habe einen Stein in seine Socke gesteckt und der Prostituierten von neulich damit ihren Platz gezeigt. Stolz behauptete er, der Schlag sei so wuchtig gewesen, dass sogar der Stoff der Socke gerissen und der Stein in hohem Bogen davongeflogen sei. Doch bereits am nächsten Morgen verging ihm das Grinsen, denn trotz der schweren Schädelfraktur war es Peters Opfer gelungen, das Kennzeichen von Trevors Minivan zu notieren und so blickte er schon bald in das ernste Gesicht eines Polizeibeamten, welcher ihn zu dem Vorfall befragte. Überrumpelt gestand Sutcliffe den Angriff, leugnete jedoch, eine Waffe benutzt zu haben. Er habe die Frau, welche im Übrigen nicht die war, für welche Peter sie gehalten hatte, lediglich mit der bloßen Hand geschlagen. Zu seinem Glück wurde der Vorfall mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt, denn das Verhältnis zwischen Sexarbeiterinnen und der Polizei war bzw. ist häufig nicht das Beste und auch Bradford, England sollte keine Ausnahme darstellen. Peters Opfer selbst war bereits Polizei bekannt und ihr derzeitiger Freund saß sogar in Haft, so dass sie den Kontakt mit den Behörden scheute und keine Anzeige gegen ihren Angreifer erstattete. Und so kam es, dass für Peter zwar nun eine Akte inklusive Mugshot, also Fotografie des Gesichts, angelegt wurde, doch statt gefährlicher Körperverletzung mit Waffe oder gar versuchtem Totschlag, las man hier lediglich etwas über einen harmlosen Diebstahl. Denn als dies wurde der Angriff letztendlich vermerkt. kein Wort von einer mit einem Stein gefüllten Socke oder gar dem Kugelhammer. Dies sollte sich Jahre später noch als fatal herausstellen. Auch Vater John, welcher noch nie in der Lage gewesen war, einer Frau zu vertrauen, unterstellte Kathleen inzwischen Untreue und lockte diese schließlich in eine Falle. Gemeinsam mit seinem nunmehr 23-jährigen Sohn Peter stellte er sie zur Rede und war dabei nicht gerade zimperlich. Warum genau er ihn bei der Konfrontation dabei haben wollte, kann man nur vermuten. Es wird davon ausgegangen, dass John seinen Sohn Peter wohl noch immer für zu weich hielt oder ihm das wahre Gesicht des weiblichen Geschlechts vor Augen führen wollte. Tatsächlich hinterließ dies einen bleibenden Eindruck. Sein ganzes Leben hatte Peter seine Mutter als Heilige angesehen, als Schutzpatronin und Ruhepol der Familie. Doch John machte ihm durch sein Handeln klar, dass auch Kathleen bloß eine Frau wie alle anderen sei, untreu, verdorben und nicht vertrauenswürdig. Sie gehörte bestraft. Sie alle gehörten bestraft. Enttäuscht, wütend und bewaffnet drehte Sutcliffe Stunden später in seinem Wagen Runde um Runde durch die dunklen Straßen Nordenglands. Als er schließlich eine Frau erblickte, welche allein in ihrer hell erleuchteten Wohnung zu sein schien, hielt Peter den Wagen am Straßenrand und schlich sich zum Fenster, durch welches er nun hineinspähte. Doch ehe er ins Haus eindringen konnte, wurde eine Polizeistreife auf den herrenlosen Ford aufmerksam, dessen Motor noch immer lief, und letztendlich erspähten die Beamten einen kleinen, bärtigen Mann, welcher sich hinter dem Busch eines Vorgartens zu verstecken versuchte. Dieser behauptete nun, er sei auf der Suche nach einer Radabdeckung, welche ihm während der Fahrt abhanden gekommen sei, doch den Hammer und das Messer in seiner Manteltasche vermochte er nicht zu erklären. Man unterstellte ihm nun versuchten Einbruch, die Folge war ein Bußgeld in Höhe von 25 Pfund, heute in etwa 400 Euro, und damit war auch diese Sache erledigt. Obwohl Peter Sutcliffe mit dem Verkauf des Schmucks, welchen er den verstorbenen Bingleys gelegentlich abgenommen hatte, noch nebenbei dazu verdiente, reichte das Geld nicht aus, um sowohl für ihn selbst als auch Sonja zu sorgen. Die angehende Lehrerin steckte schließlich noch mitten im Studium und so wechselte Peter ans Fließband einer Fernsehproduktionsfirma, was sich als weitaus rentabler erwies. Doch Sonja erkrankte schon bald an einer Schizophrenie, welche sich wohl bereits Jahre zuvor angekündigt und für diverse Fehlgeburten gesorgt hatte. Der Kinderwunsch des Paares blieb somit unerfüllt. Die beiden fanden sich jedoch damit ab und nach nur wenigen Monaten stationärer Behandlung und Therapie ging es der jungen Frau bereits wieder deutlich besser. Kurz nach ihrer Heirat im August 1974 und Flitterwochen in Paris zogen die frisch Vermählten vorübergehend zu Sonjas Eltern in den Tenton Crescent in Clayton. Zu dieser Zeit begann Sutcliffe wieder damit, sich regelmäßig in den Schatten und Kneipen der Rotlichtviertel in und um Bradford herumzutreiben. Sein erster Angriff auf einen Menschen war inzwischen gut 4 Jahre her. 4 Jahre, in denen Sutcliffe sich stark eingeschränkt und zurückgehalten hatte. Doch in den späten Stunden des 4. Juli 1975 erblickte Sutcliffe eine junge Frau, welche in einiger Entfernung die Straße vor ihm entlang eilte. Es handelte sich um die 36-jährige Anna Patricia Rogulski. Die beiden hatten sich bereits zuvor in einem Pub in Keighley kennengelernt, doch Anna hatte Peters plumpe Flirtversuche unbeeindruckt abgeschmettert. An diesem Abend war sie auf dem Weg zu ihrem Freund, als sie plötzlich eine zischende Stimme hinter sich vernahm. Offenbar sprach sie jemand an, doch Anna eilte davon, ohne sich umzudrehen. Ihr Freund öffnete jedoch nicht, und so machte sie sich verärgert auf den Rückweg. Als sie am örtlichen Ritz-Kino vorbeikam, war da wieder diese Stimme. Im Augenwinkel sah sie, wie sie ein dunkel gekleideter kleiner Mann aus einer finsteren Seitengasse heraus anstarrte. Er sprach leise und erst jetzt verstand Anna, was er von ihr wollte. Sex. Empört verwies sie auf das Rotlichtviertel, welches sich in unmittelbarer Nähe befand, und stapfte weiter. Ein dumpfer Schlag auf den Hinterkopf ließ die 36-Jährige jedoch zu Boden gehen, gefolgt von 2 weiteren kräftigen Hieben. Ehe Anna realisieren konnte, was überhaupt geschehen war, beugte sich ihr Angreifer über sie und zog ihre Bluse bis zur Brust hoch. Im Schein einer Laterne sah die panische Frau ein Messer aufblitzen, doch sie war nicht in der Lage, den Angriff abzuwehren. Blut färbte das Kopfsteinpflaster rot, als Peter Sutcliffe seinem Opfer wiederholt den Bauch aufschlitzte. Der Lärm und Annas schrille Schreie ließen schließlich einen Anwohner ans Fenster treten und lauthals seine Nachtruhe einfordern, sodass Peter aufgeschreckt türmte und Anna zum Sterben zurückließ. Der Anwohner gab sich mit der nun herrschenden Stille zufrieden, ohne dem Geschehen auf den Grund zu gehen, und so sollte es fast eine Stunde dauern, bis die schwerstverletzte Anna Rogulski schließlich von einem Spaziergänger gefunden und ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Während sie auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte, entschied die Polizei, in einem Zeitungsartikel über den Angriff um Hinweise auf den Täter zu bitten, doch trotz grober Täterbeschreibung meldete sich kein einziger Zeuge. Zwar gelang es den Ärzten, das Leben der jungen Frau zu retten, doch sowohl Körper als auch Seele sollten fiese Narben davontragen. Während Peter Sutcliffe sein erstes Opfer rund 6 Jahre zuvor attackiert hatte, um sich für diverse Demütigungen zu rächen, so hatte er inzwischen, mit Ende 20, durchaus Gefallen am Ausüben von Gewalt gefunden. Für verbale Konfrontationen fehlte ihm noch immer das Selbstbewusstsein, er wusste sicher nicht einmal gegenüber seiner eigenen Frau Sonja durchzusetzen. Stattdessen wählte er den feigen Weg des Hinterhaltes, um sich anderen gegenüber überlegen fühlen zu können. So auch am Abend des 15. August 1975. Die 46-jährige Olive Smelt war mit Freunden in der Altstadt von Halifax unterwegs, als sie in einer ruhigen Minute von einem bärtigen Mann angesprochen wurde. Sein Haar war ebenso dunkel wie seine Augen, und völlig ungeniert fragte er, ob sie eins von den Straßenmädchen sei, eine damalige Beschreibung für Sexarbeiterinnen. Völlig entrüstet stieß Olive ihr gegenüber von sich und warf ihm noch die ein oder andere abwertende Bemerkung entgegen, ehe sie sich umdrehte und zu ihren Freunden zurückkehrte. Peter starrte ihr finster hinterher, nicht gewillt, die Situation auf sich beruhen zu lassen. Auch heute Nacht würde er seine Rache bekommen, denn wenig später verließ Olive allein die Bar, nicht ahnend, dass sie ein funkelndes Augenpaar aus den Schatten heraus beobachtete. Peter folgte ihr zunächst, bog dann jedoch in eine Parallelstraße ab, wo er an Tempo zulegte und Olive so bereits an der nächsten Kreuzung eingeholt hatte und ihr schließlich den Weg abschnitt. 2 kräftige Hammerschläge auf den Hinterkopf ließen die erschrockene Frau zu Boden gehen, ehe Sutcliffe ihr Kleid hochschob und damit begann, Olives entblößten Rücken mit seinem Messer zu bearbeiten. Peter fügte seinem Opfer mehrere zentimetertiefe Schnitte zu, doch ehe er sein blutiges Werk beenden konnte, bog ein Fahrzeug in die Straße ein und die grellen Scheinwerfer veranlassten Sutcliffe zur Flucht. Glücklicherweise überlebte auch Olive Smelt den Angriff des feigen Mannes aus Bradford, allerdings hatte dieser von hinten stattgefunden, sodass es auch diesmal keine wertvollen Spuren oder gar Verdächtigen gab. Die lokalen Medien berichteten über den brutalen Überfall, das Motiv blieb jedoch ebenfalls ein Rätsel, denn weder war Olive bestohlen noch vergewaltigt worden. Die Wunden, welche der unbekannte Täter seinem Opfer zugefügt hatte, ließen jedoch darauf schließen, dass er den Schmerz und die Qualen der jungen Frau genossen haben musste, ehe er zur Flucht gezwungen wurde. Tatsächlich liebte Peter Sutcliffe das Gefühl der Macht, der Überlegenheit. Allerdings war er bisher immer gestört worden, ohne dass er das Gefühl hatte, vollends auskosten können. Er war neugierig, wie weit er wohl gehen und das Hochgefühl so noch steigern konnte, also entschied er, sein Jagdrevier vorerst aus der Stadt heraus, in den ländlicheren Bereich zu verlegen, um das Risiko, in flagranti erwischt zu werden, zu reduzieren. Fündig wurde Sutcliffe am 27. August in Silston, einer kleinen Gemeinde nahe jenem Ort, an welchem er einige Wochen zuvor Anna Rogulski überfallen hatte. Es war bereits spät, die erst 14-jährige Schülerin Caroline Tracy Brown war auf dem Heimweg, als sich auf einer einsamen Landstraße plötzlich ein Mann zu ihr gesellte. Er trug einen dunklen Mantel, lockiges Haar und Vollbart, und während Caroline sich noch wunderte, woher er denn so plötzlich gekommen war, schlenderte dieser bereits neben ihr her und begann ein Gespräch. Er äußerte sich enttäuscht darüber, dass hier in der Gegend ja so gar nichts los sei. Dabei befanden sie sich nicht nur auf einer abgelegenen Landstraße, es war zudem etwa 22.30 Uhr, mitten in der Woche, was Caroline mehr als merkwürdig vorkam. Sie grübelte fieberhaft, wie sie der unangenehmen Situation entkommen könnte, und letztendlich entschied sie, ihre Schuhe auszuziehen, in der Hoffnung, der gruselige Kerl würde unterdessen weiterlaufen, doch ihr Plan ging nicht auf. Langsam bekam das Mädchen Panik. Keine 100 Meter vor ihrem Elternhaus entfernt, auf Höhe eines Bauernhofs, zog Peter schließlich ein Taschentuch aus der Hose und blieb stehen, um sich die Nase zu putzen. Das war ihre Chance. Nur noch gut 50 Meter. Ohne sich noch einmal umzudrehen, eilte das verängstigte Mädchen voran, ehe sie von einem kräftigen Schlag auf den Hinterkopf niedergestreckt wurde. Noch 4 weitere Male drosch Peter Sutcliffe mit seinem Kugelhammer auf Carolines Schädel ein, ehe er grelle Scheinwerfer in der Ferne bemerkte. Ein weiteres Mal, bei seinem grausamen Werk gestört, wuchtete er den leblosen und blutüberströmten Körper der 14-Jährigen über einen Zaun, so dass Caroline nun auf einer Wiese lag, außer Sichtweite des herannahenden PKW. Hier kam sie kurz darauf wieder zu Bewusstsein, ohne überhaupt zu wissen, was geschehen war. Ein stechender Schmerz schoss ihr durch den Kopf und Blut rann durch ihr nun verdrecktes Gesicht. In einigen Metern Entfernung erblickte sie den Wohnwagen ihrer Nachbarn, welcher auf eben jener Wiese abgestellt war, und sie taumelte los. Man öffnete dem übel zugerichteten Mädchen und fuhr sie umgehend ins Krankenhaus, wo ihr mehrere Knochensplitter aus dem Gehirn entfernt werden mussten. Auch die tapfere Caroline Tracy Brown überlebte den perfiden Angriff des 29-jährigen Peter Sutcliffe. Am Tatort fand die Polizei sowohl ein Perlenarmband aus Holz als auch ein benutztes Stofftaschentuch. Offenbar hatte der Täter Heuschnupfen. Dies war allerdings die einzige Aussage, die man mit Gewissheit machen konnte. Caroline erinnerte sich zwar an seine, so wörtlich, afroähnliche Frisur und den dunklen Bart, diese Informationen reichten jedoch nicht aus, um einen Verdächtigen zu ermitteln, und so wurde auch Peters 5. Angriff auf eine Frau wenig später als Einzelfall abgestempelt. William Mina, genannt Wilmar McCann, durchlebte eine harte Zeit. Sie hatte es endlich geschafft, sich von ihrem gewalttätigen Partner zu trennen, doch ein gebrochenes Herz und Geldsorgen forderten ihren Tribut. Schließlich musste sie sich nun auch ganz allein um ihre 4 Kinder kümmern, doch in der Nacht des 29. Oktober 75 gönnte sich Wilmar eine Auszeit. Sie war am Tresen der Bar At the Top, einer Spelunke in Chapeltown, einem Vorort von Leeds in Nordengland, versackt und taumelte schließlich stark alkoholisiert aus dem Lokal. Sie hatte es zwar nicht allzu weit nach Hause, versuchte aber dennoch, die vorbeifahrenden Autos anzuhalten, in der Hoffnung, jemand würde sie daheim absetzen. Schon bald hielt ein hellgrüner Ford Capri mit schwarzem Dach neben ihr und der Fahrer kurbelte das Fenster herunter. Er bot ihr eine Mitfahrgelegenheit an und so fuhren die beiden schließlich in die Nacht. Laut Peter Sutcliffe habe Wilmar ihn unterwegs wiederholt gefragt, ob er nicht mit ihr schlafen wolle. Auch sie forderte lediglich die üblichen 5 Pfund und der ebenfalls alkoholisierte Peter habe ihr Angebot mehrfach abgelehnt. Schließlich erinnerte er sich noch allzu gut an das letzte Mal, als er einer Prostituierten vertraut hatte. Doch angeblich habe Wilmar keine Ruhe gegeben, so dass er letztendlich zustimmte und den Wagen neben den Chapeltown Playing Fields, einem örtlichen Sportplatz, parkte. Auch heute nicht in der Lage, eine Erektion zu bekommen, schlug Peter nun vor, dass sie es sich ja draußen im Gras gemütlich machen könnten, und schließlich ließ sie sich, mitten in der finsteren Nacht, auf Peter Sutcliffes Mantel nieder. Dessen Hammer traf Wilmars Hinterkopf mit solcher Wucht, dass sie mit einem lauten Stöhnen in sich zusammensank. Immer wieder ging das stählerne Werkzeug auf den Schädel der 28-Jährigen nieder, bis nur noch gurgelnde Laute zu hören waren. Während Wilmar auf dem Rücken lag und ihr langsam das Leben aus dem Körper wich, griff sich Peter seinen Mantel und eilte zurück zum Wagen. Minutenlang starrte er sein Opfer durch die Scheibe hindurch an, die Hand noch immer fest um den blutigen Hammer geschlossen, sah die unkontrollierten Bewegungen ihres Körpers. War er zu weit gegangen? Was, wenn auch sie überlebte? Auf gar keinen Fall durfte sie aussagen. Peter Sutcliffe legte den Hammer schließlich beiseite, griff sich stattdessen ein Messer und stieg wieder aus dem Fahrzeug. Er stach der sterbenden Wilmar zunächst in den Hals, bevor er ihre Bluse hochschob und das Messer wiederholt auf die entblößte Brust niedergehen ließ. Letztlich hechtete Sutcliffe zurück zum Wagen und raste panisch davon. Er parkte unmittelbar vorm Haus der Schwiegereltern im Tanton Crescent und kontrollierte seine Kleidung noch grob auf Blutspritzer, ehe er sich hineinschlich, die Hände wusch und sich letztlich zu seiner Frau Sonja ins warme Bett kuschelte. Und damit schließen wir das erste Kapitel über den Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe. Nachdem seine bisherigen Opfer seine Angriffe allesamt überlebt hatten, wenn auch mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen, so hatte Wilmar McCann nicht so viel Glück. Der kleine bärtige Mann aus Bingley hatte soeben seinen ersten Mord begangen und, So viel verrate ich schon mal, die Fahndung nach ihm sollte die aufwendigste, teuerste und vermutlich frustrierendste in der Geschichte Englands werden. Sollten dich Zusatzinfos und Bilder zum Fall interessieren, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Den Link findest du in den Shownotes oder such direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung oder gar Weiterempfehlung freuen und bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören. Hoffentlich habt ihr die Feiertage gut überstanden. Wir hören uns Anfang Januar wieder. Bis dahin, macht's gut.